Paulus schreibt Timotheus und er sagt, du nun, mein Kind, sei stark. Ist das richtig? Das ist eins, ne? Ja, das ist auch schön. In der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und jetzt Vers 2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch anderen zu lehren. Funktioniert die Lampe? Weiß jemand das? Ja. Sonst muss ich rausgehen und meine Brille holen. Oh ja, besser.
Das ist gleich die Unterlage.
Praise the Lord, I saw the light. So. Wer war das? Wer war das? So, darf ich jetzt anfangen?
Ja, los!
Und ich warte auf alle Beleidigungen erstmal von Peter und dann, wenn er irgendwann mal fertig ist. Also meine Gemeinde, wir haben viele Stühle und wenige Leute. Da kann ich die Leute dann trennen, wenn ich sehe, dass sie miteinander reden und so. Aber hier, ich kenne euch nicht gut genug. Mal sehen, was wir mal machen. Es geht jetzt am Wochenende darum, Männer zu sein, die fähig sind, Dinge anvertraut zu bekommen. Die Aufgabe von eurem Pastor und Ältesten und Leitern der Gemeinden ist, fähige Männer zu finden und das, was ihre Pastoren oder Gott denen anvertraut hat, weiterzugeben. Aber wir leben in einer Zeit, wo keiner das will. Also ich? Nee, ich habe keine Zeit. Wir haben da schon darüber geredet, ne, wie beschäftigt man ist. Und gerade wenn man denkt, so, oh, ich habe keine Ruhe, ich habe keinen Frieden, weil der Nachbar einen dickeren Mercedes fährt als ich und voll in der Stress ist. Und das Erste, was wir rausschmeißen, ist Gemeinde und Gott. Ganz oft. Und Gott sucht und Gemeinden und Ältesten und Pastoren suchen und sollten suchen. Männer suchen, die fähig sind, zu lernen. Und Hiob. Hiob ist ganz, ganz interessant. Wir haben gerade am Mittwochabend Hiob durchgepredigt, letzten Monate. Das ist ein langes Buch. Und teilweise denkst du, die sagen immer das Gleiche. Und ich glaube, ich habe recht. Aber es ist ganz interessant, ne? Du hast den Hiob, der leidet, versteht nicht warum, weil für ihn theologisch, wenn man ein guter Mensch ist und wenn man Gott wohlgefällig ist und für Gott lebt, ist es echt fragwürdig, dass Gott einen so leiden lassen würde. Und er stellt halt Gott die Frage, so warum? Warum geht's mir so schlecht? Der hat drei Freunde, die haben genau die gleiche Theologie, die sagen so, ja, wenn ein Mensch gut ist, dann leidet er natürlich nicht. Weil wir haben die gleichen Menschen in Ostdeutschland. Was für ein Gott würde zulassen, dass unschuldige Menschen leiden? Die sollten mal Hiob lesen. Was für ein Gott lässt sowas zu? Deshalb, Hiob, hast du irgendwo was Böses getan. Und bist nicht unschuldig, sondern schuldig. Und dann gibt es so einen jungen Mann, der alles weiß. Und Hiob auch zu Recht weiß. Und Ich meine, es ist halt schwierig, also seine Freunde, ne, seine die ältere, weise Männer, die um ihn herum sind, die er so sein Leben geteilt hat, die sind höflich und reden so um den heißen Brei. Man weiß, dass sie über Hiob reden, aber die verallgemeinern Ernstes. Dieser junge Mann, der sagt so, Hiob, du hast gesündigt. Und er weiß sogar, was für eine Sünde Hiob hat. Dass er gegen Gott lästert. Das ist deine Sünde. Und weil du das getan hast und nicht Buße getan hast, geht's dir so schlecht. Und wenn du nicht Buße tust, dann geht's dir richtig schlecht. Und denkst auch so, wie kann es schlechter gehen? Aber das ist halt so sein Thema. Und irgendwann mal hat Gott die Schnauze voll. Und redet. Und ich hab, ne, gut, ich bin der Pastor, ich kenne die Geschichte, aber ich habe versucht, da so mich in Gottes Situation einzusetzen, was mir sehr schwer fällt. Und ihr seht auch gleich, warum. Wie würde ich in so einer Situation reagieren? Ne? Du hast einen Mensch, der total gebrochen ist, der will nicht mehr leben, seine Ehe ist kaputt. Ich meine, wenn deine Frau zu dir sagt, fluch Gott und stirb, also da hast du echt Probleme in deiner Ehe. Seine Familie ist zerstört, sein Vermögen, alles, was er hat, ist weg. Seine Gesundheit ist weg. Er zweifelt an alles und allem, was er geglaubt hat bis jetzt. Was würdest du als Gott zu ihm sagen? Was würdest du als Gott zu den Typen, die rumsitzen, sagen? Und Gott macht was ganz Interessantes. Er redet über die Schöpfung. Er fängt von vorne an, sozusagen. Er redet über die Schöpfung. Er sagt, Hiob, lass uns wieder zur Schöpfungsgeschichte kommen. Wo warst du, als ich entschieden habe, Wasser blau, grün, blau? Ja, das ist ein bisschen frei jetzt. Aber wo warst du, als ich da war und so die Entscheidung getroffen habe? Wo ist Sand und wo ist Meer? Wie weit sind die Sterne und die Sonne? Wo warst du? Und redet über Sachen, die ich nicht verstehe und hier bestimmt auch nicht. Wo warst du, Hiob? So krass, ne? Ich hätte so die Geschichte erzählt, so Hiob. Ich will dich ein bisschen ermutigen. Ich habe so mit Satan so eine Wette abgeschlossen, dass du nicht sündigst. Und du hast bestanden. Ich habe gewonnen. Ich meine, der Hiob so, der würde von so. Ja, hey, danke Gott. Und Gott, der macht ihn noch kleiner. Wo warst du die ganze Zeit? War es deine Macht? Aber es funktioniert. Weil am Ende fragt Gott, was willst du sagen? Und Hiob sagt, gar nichts. Ich tue Buße. In Sacktuch und Asche. Der sitzt schon in Sacktuch und Asche. Aber jetzt tut er Buße noch dazu. Gott sagt ihm gar nicht mal die Geschichte. Ich weiß gar nicht mal, ob Hiob jemals die ganze Geschichte verstanden hat. Hiob, erkennst du, dass ich der Schöpfer bin? In Psalm 121, ich kann mal da hinblättern. Ich finde das schön bei euch in der Gemeinde. Bei uns in der Gemeinde sind alle Studenten, dann muss ich hinswipen sagen. Aber ich liebe diesen Geräusch von Blätterei. Psalm 121, kommt nach 120. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Irgendjemand hat Probleme, braucht Hilfe. Und wer auch immer diesen Psalm geschrieben hat, den Herr Wallfahrt, keine Ahnung, der Wohlfahrt, ist in ein, hat ein Problem, ist in Not, braucht Hilfe. Und in seiner Not betet er zu Gott und sagt: Gott, Herr der Himmel, Herr der, oder Schöpfer des Himmels und Erde, der den Himmel und Erde gemacht hat, von dir kommt meine Hilfe. Noch einmal, in unserer Not, so ähnlich wie Hiob in seiner Not, wo kommt unsere Hilfe? Vom Schöpfer. Paulus in Apostelgeschichte 17. Blätter, Blätter, Blätter. Das macht er gut. Ist in Athen. Und er wandert durch die Straßen Athens. Und irgendwann mal fragen sie: Hey Paulus, könntest du von deiner Religion was erzählen? Und jetzt habe ich hier Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredung mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf den Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der irgendwelche Leute und auch die stoische Philosophen maßen sich zu ihm. Und manche sprachen: Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führen ihn zum Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unseren Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener, nämlich auch die dort lebenden Fremden, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Also der ist da und die sagen: Was Neues, das haben wir noch nie gehört. Und einige sagen: Das ist nur ein Schwätzer. Und der andere so: Vielleicht ist das schon ein interessanter Geschwätz, was er da sagt. Lass uns mal packen. Und die nehmen ihn da hin und sagen so: Erzähl mal. Weil die lieben es, von irgendwelchen neuen Sachen zu hören. Philosophen. Und so, was macht Paulus? Vers 22, er stellt sich Paulus in Mitte des Areopags, und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und euer Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welche verehrt, ohne ihn zu kennen. Also, hey, ich weiß, dass ihr so ganz viel über Gott und Gottheiten denkt. Und ich habe gesehen in eurer Stadtmitte, da gab es einen Gott, der hieß der unbekannten Gott. Und ich würde euch gern von denen erzählen. Und was sagt er zu diesem Gott? In Vers 24: Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, und der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln von Händen gemacht. Und so weiter und so fort. Er fängt an und sagt so: Ich rede heute über den Schöpfer, der hier alles gemacht hat und der nicht hier wohnen kann und nicht geschnitzt werden kann und nicht geschaffen worden ist. Die haben den Mondgott gehabt, die Sonnengott, die Sternengott, die haben bestimmt auch den Kuhgott gehabt, keine Ahnung. Aber die hatten alle ihren Gott. Also ich erzähle euch von einem Gott, der alles gemacht hat. Ich meine, das ist erstmal da und sagst du so: Krass. Unser Schöpfer. Auch in Nehemia haben die ganze Stadt gebaut. und wollen diese Mauer einsegnen. Und Ezra steht da und er lehrt Gottes Wort. Und als sie Gottes Wort hören, wie es halt gelehrt hat. Also der Ezra, er war der erste Chapel Pastor, der lehrte durch die Bibel. Steht auch da, ist richtig cool. Ich dachte, Peter ist der Erste, aber cool. Und er lehrt durch Gottes Wort. Und als die Menschen Gottes Wort hören, tun sie Buße. Und in Nehemia 6, Vers 9, als sie Buße tun in ihrer Buße, da sagen sie, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht und alle Himmel samt ihrem ganzen Herr, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Sie tun Buße, als sie Gottes Wort hören und erkennen, du bist der Schöpfer. Du hast alles gemacht, das im Himmel ist und was auf Erden ist. Und du hältst alles zusammen. Heute würden wir sagen, was für ein Zufall. Und ich sage das, weil Gott als Schöpfer wird ganz schön heftig angegriffen in unserer Welt heute. Und nicht nur in unserer Welt, auch im Christentum. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Früher, als ich jung war, ne, wenn jemand in die Gemeinde kam und sagte so, man kann nicht jetzt 100% sagen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ne? Es gibt auch Evolution. Da hätte man den vertrieben von der Gemeinde. Also der wäre nicht wiedergekommen. Also von jeder Seite hätte den einfach mal zusammengepfiffen. Ne? Und heute, wenn ich als Pastor sage, Gott hat die Welt geschaffen und in 7 Tagen. Da weiß ich 100%, es gibt Gespräche nach dem Gottesdienst. Leute wollen mich von der Gemeinde vertreiben. Es hat sich radikal geändert. Es wird als einfach Fakt gelehrt in den Schulen und in den Kirchen. Und mittlerweile sagen Leute, ja, Gott hat uns so ein bisschen verarscht, als er gesagt hat, so 7 Tage. Das waren eigentlich 7 Millionen oder Milliarden Jahre, die er das halt so benutzt hat, um das zu machen. Aber hat euch ein bisschen angelogen, weil wenn man das so liest, denkt man natürlich, dass es 7 Tage sind. Aber naja, ein Tag ist wie 1000 Jahre für Gott oder Millionen oder Milliarden oder 100 Millionen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ich bin nicht so schlau. Also wird angegriffen. Weil wenn wir da nicht an Gott glauben, dann ist er kein Halt in unserer Not. Unser Leben macht keinen Sinn. Hiobs Leben macht überhaupt keinen Sinn. Und was sagt Gott? Ich bin der Schöpfer. Der so, ach stimmt, mein Leben macht wieder Sinn. Unsere Gebete, unsere Buße, Wir tun Buße für jemanden, den wir jetzt so, wie sagen wir so, jetzt erkannt haben. Ja, jetzt, wir haben dich jetzt verstanden, ne? Die Stephen Hawkings unserer Welt haben jetzt verstanden, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und wir tun Buße zu in Gott, statt in Gott, wo wir sagen so, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Das weiß keiner. Aber wenn du sagst 7 Tage, dann sage ich Hut ab. Wenn du sagst aus nichts habe ich alles gemacht, dann sage ich nur, das ist ein Gott, vor dem ich mich demütige und sage, du bist Herr. Und ich bin nichts. Und wenn es mir mies geht, da denke ich so, krass, und dieser Gott wurde Mensch und hing am Kreuz, weil er mich liebt. Und ich mache von so. Und sag so, wow, mein Schöpfer. Es ist kein Wunder, dass Satan das einfach angreift. Es ist halt nur blöd, dass er viele Christen gefunden hat, die mitmachen. Aber heute wollen wir nicht über diese Aspekte der Schöpfung anschauen, sondern was anders. Und zwar, weil es eine Männerfreizeit ist, Gott hat Männer auch geschaffen. Habt ihr das gewusst? Nein, ihr seid über Millionen von Jahren über Affen nicht weit weggekommen. Eine neue Lehre. Genau, ich habe was Neues für euch. Nein. 1. Mose 2. Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und alle Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Also Gott guckt so runter und sagt so, der Mann, irgendwann mal werden sie eine Evolutionstheorie finden, doch was der Mann vom Affen kommt, weil der sich halt so, er braucht Hilfe. Und er braucht es dringend. Ich muss da was machen. Und so führt er halt so alle Tiere an den Adam vorbei. Und er soll sie nennen. Ne? Da kommt Herr Hund und Frau Hund. Herr Giraffe, Frau Giraffe und so weiter. Und er geht halt so, die gehen alle vorbei und er gibt ihr alle Namen. Und ich glaube, irgendwann mal sitzt er da und denkt so, warte mal, wo ist mein andere, ne? Nee, der Tiger, nee. Das ist nicht so wie ich, ne? Und die gehen alle vorbei. Gott lässt ihm erkennen, dass auch er, bei ihm was fehlt. Und es wurde kein Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Ne, es war jetzt nicht, als Gott so, Mist, ich habe was vergessen. Sondern andersrum, ne, Adam so, irgendwie passt nichts zu mir. Zum Glück. Und da ließ Gott den Herrn einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird der Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Den Rest müssen wir nicht lesen. Komm später dazu. Gott gibt den Mann Hilfe. Jetzt denk mal darüber nach. Ne? Denk ganz lang zurück, vielleicht für euch sehr lang zurück. als ihr so eure Ausbildung oder so gemacht habt, ne? Und da kommst du halt so an, ist Jungspund, und sagst so, Chef, ich bin jetzt hier, um dir zu helfen, deshalb habe ich jetzt das Sagen. Ne? Wie lange würdest du da arbeiten? Nicht lange. Als Hilfe hat man nicht das Sagen, sondern man hilft. Noch so ein Tipp nebenbei. 1. Mose 3, Vers 16. Sündenfall. Gott kommt und teilt jetzt nach dem Sündenfall Strafen aus. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Er soll dein Chef sein, sozusagen. Das klingt jetzt richtig hart, aber es sind keine Frauen da, jetzt werde ich das mal hart sein. Meistens in Gottesdienst, da muss man echt aufpassen. Vielleicht sollte ich heute auch aufpassen. Aber genau, ganz bunt anstreichen, nein. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und vom Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Disteln und Dornen soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, und du wirst, und bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn du von ihm, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Knallhart, Gott sagt, du bist Staub. Ohne Gott bist du einfach Staub. Es ist ganz interessant. Gott sagt zu der Frau: Dein Geburt wird jetzt richtig schwer sein und schmerzhaft. Und zum Mann sagt er: Nichts mit. Ne? Kommt drauf an, wie viel Schwangerschaft man hat, aber 4, 5, kommt drauf an, welche Frau das ist. Mal so paar Stunden bis paar Tage, wenn es richtig schlecht geht, Schmerzen, sondern du wirst Tag ein und Tag aus arbeiten, schuften, schwitzen, arbeiten, schwitzen und dann mit in diese Mühe essen. Und ich helfe noch ein bisschen, ich mache das einfach mal richtig schlimm. Dornen und Disseln gibt es auch ab jetzt. Ich kenne keinen Mann, der sagt so: Hey Schatz, ich bin Feminist. Ich will ab jetzt die Schmerzen der Schwangerschaft für dich nehmen. Also, Halleluja, ich habe das nicht. Ich halte deine Hand. Aber es ist halt krass in unserer Welt heute, ne? Die Frauen laufen rum und sagen so: Ich will die Strafe des Mannes auf mich nehmen. Ich will mir Mühe und Schweiß und der Schweiß mein Brot essen, sodass wir, keine Ahnung warum, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich glaube, dass es in unserer Welt an diesen Punkt gekommen ist, weil wir Männer aufgehört haben, Männer zu sein und für unsere Frauen zu sorgen. Und zu sagen: Weißt du was, ich habe die Aufgabe. Ich habe das jetzt so, ich bin der Chef, ne, so gesagt. Aber eigentlich ist es deine Aufgabe, als Mann im Haus, als Leiter, auch aufzupassen und dafür zu sorgen. Und den Mann zu sein. Nicht nur zu Hause, aber auch in der Gemeinde. und unsere Nachbarschaft und überall, wo Gott uns hat. Weil es ist ganz leicht, einfach so reinzuschlüpfen in unsere Welt. Die hat ihren Weg und hat ihren Plan. Aber Gott hat auch seinen Plan. Und er will, dass wir Männer Männer sind. Und deshalb unser Vers in 2. Timotheus 2:2. Wir sind auf der Suche nach Männern, die fähig sind zu leiten, die bereit sind, Leiter zu sein. In 1. Timotheus jetzt 2, Vers 12. Da ist es. 1. Timotheus 2, Vers 12. Falls ihr denkt, ja, der redet nur alttestamentliches Zeug gerade. Jetzt habe ich ein Neues Testament für euch. Und das ist jetzt richtig hart, was der Paulus hier schreibt, aber steht in Gottes Wort, könnt ihr unterstreichen. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davon bewahrt werden durch das Kindergebären. Und er geht wieder zurück zu 1. Mose und die Strafe. Wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Paulus sagt nicht, Timotheus, die Frauen, die haben nichts zu sagen. Das ist nur Blödsinn. Die können nicht lehren. Ich kann euch einige Frauen in meiner Gemeinde zeigen, die viel besser lehren können als ich. Es geht nicht ums Können. Es geht um die Ordnung, die Gott als Schöpfer geschaffen hat. Er hat die Welt geschaffen. Mit Ordnung. Und das wissen wir auch. Alles hat seine Ordnung. Und auch in unsere Beziehungen. Alles hat seine Ordnung. Auch in seine Gemeinde. Alles hat seine Ordnung. Es geht nicht ums Können oder ums Ausbildung. Es geht um unser Schöpfer, der es halt so gemacht hat. Adam wurde nicht verführt. Er wusste, was er macht. Er wusste das. Das ist halt krass, ne? Gott redet zu Adam und sagt zu Adam, du kannst von alles essen, aber diesen Baum nicht. Seine Frau wurde verführt. Als sie das zu ihm gab, er guckt es an und er wusste ganz genau, es ist falsch, traf eine Entscheidung. Ich mache das trotzdem. Gott hat uns die Aufgabe gegeben. Wir wissen eigentlich, was unsere Aufgabe ist. Aber wie Adam, oft lassen wir uns einfach mitgehen und wir sind einfach faul. Und das alles zu sagen und zu ermutigen, als wir jetzt am Wochenende diesen Thema anschauen, Gott sucht Männer, die bereit sind zu leiten in seine Gemeinde, in ihre Familien, in ihren Ehen. Dass keiner da sitzt und sagt so, ich zähle nicht dafür, Gott hat mich nicht zum Leiter gemacht. Das ist Schwachsinn. Gott hat uns die Aufgaben gegeben. In 1. Timotheus 3, wir müssen da gar nicht mal blättern, Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Oder in anderen Worten, trachtet danach. Willst du was Großes werden in Gottes Reich? Willst du was Vortreffliches machen? Dann solltest du sagen, so, dann will ich einen Aufseherdienst. Das heißt nicht, dass du es automatisch bekommst, aber ich werde versuchen. Das ist so ein Ziel. Jeder kleine Kind, der im Fußballverein so mit dem Ball rumkickt. Er trachtet danach, irgendwann mal Profi zu werden. Und du guckst es an und sagst so, nicht jeder wird es so sein. Aber es ist gut, dass die Sport machen und mitmachen. Und nicht jeder von euch wird irgendwann mal Älteste sein oder Leiter sein, in der Gemeinde vielleicht. Aber auf jeden Fall in eurer Ehe und in eurer Familie. Trachtet danach. Es ist was Gutes. Das war jetzt die Einleitung. Warte, das war jetzt keine Stunde, oder? Wir machen es heute kurz und schmerzvoll. Wir werden in den nächsten paar Themen, die wir haben, werden vier Männer anschauen, die uns so einen Blick geben von das, was Leiter sein sollten. Ich habe angefangen, ich dachte so, wie macht man das, so einen krassen, breiten Thema? Gott sucht Männer, die bereit sind zu leiten und Männer zu sein. Und ich fing an, so, ja, dann rede ich über ein paar Leiter in der Bibel. Da bräuchte man eine Woche, mindestens. Da sind so viele, nicht nur Männer, auch Frauen, die Leitung und göttliche Position von Gott bekommen haben und ihre Charakter. Und ich habe das halt so runtergebracht auf vier Themen und vier Männer und ihrem Leben und Teile von ihrem Leben, die wir anschauen wollen und im Glauben, dass die vier Themen genau das sind, was wir heute brauchen oder morgen oder ich bin Sonntag früh auch da, falls ihr dachte, ich bin am Sonntag frei von den Typen. Wir fangen heute mit David an. Und dann geht's morgen, ich weiß noch nicht genau, welche Reihenfolge, heute weiß ich, David. Morgen und dann Sonntag mit Nebukadnezar, Nehemia und Petrus. David und Reinheit. Das wurde so ein bisschen erwähnt gerade vorhin, wenn man müde ist und den Computer einschaltet. 2. Samuel 11. Das ist unser Predigtext für heute. Aber wir machen es. 2. Samuel 11. Und Herr, ich bete, dass du jetzt dein Wort nimmst, Herr, dass wir von Davids Leben lernen und begreifen, was du von uns erwartest, Herr, was du in unserem Leben machen willst. Herr, gib uns demütige Herzen, als wir dein Wort begegnen. Herr, lass es nicht meine Worte sein, sondern deine Worte, Herr. Und ja, wie schon gesagt, ich danke dir für alle, die hier sind, weil es gibt einen Grund, warum jeder Einzelne hier ist. Es gibt auch einen Grund, warum ich hier bin. Und wir danken dir, dass dein Wort im Mittelpunkt stehen wird, Herr. Und so benutze das, Herr. Herr, ich bete, dass du zunimmst. und dass wir und ich abnehme, Herr. Wir wollen dich sehen. Und so führe uns, Herr, durch dein Wort. Amen. So, ich fange einfach mal an zu lesen und wie gesagt, wir werden nicht, hoffentlich nicht allzu viel Zeit hier, weil ich weiß, dass ihr müde seid. Es geschah aber im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabe, David aber blieb in Jerusalem. Hier sehe ich schon, großes Problem. Weil das letzte Mal, wo ich meine Bibel gelesen habe, war David König. Und in diesem einen Vers da steht, zur Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, sandte David und David aber blieb in Jerusalem. Er war nicht da, wo er sein sollte. Und wieder der Dirk, wie man es in Sachsen sagt, der Dirk. Hat uns das einfach ist so klar gesagt, das ist so, besser kann ich es nicht sagen. Ne? Wenn wir unsere Schwächen nicht kennen oder ignorieren, dann sitzen wir irgendwann mal da und gucken Sachen an, die wir eigentlich nicht anschauen sollen. Die unsere Ehen zerstören, die unsere Seelen kaputt machen, die unsere Beziehung mit Gott kaputt machen. Weil wir einfach nicht da sein, weil wir da sind, wo wir nicht sein sollen. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Map Nummer 2. Wenn du abends vom Bett aufstehst, das ist problematisch. Das ist, du schläfst zu lang. Zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Da, wo er eigentlich sein sollte, weißt du, da riskieren Leute ihrem Leben und kämpfen den ganzen Tag. Und wir werden sehen, als der Uzia zurückkommt, ne? Ich meine, der ist so ein krasser Soldat. Er ist gar nicht mal bereit, nach Hause zu gehen, zu schlafen. Der schläft im Hof draußen unter den Sternen. Weil es gibt Leute da draußen, die für seine Freiheit kämpfen. Und hier gibt's einen Typ, anderen kämpfen für seine Freiheit und für sein Gehalt und für alles andere. Und was macht er? Er schläft, bis es dunkel wird. Oh, Abendzeit. Oh. Und ich erzähle das nicht nur, um David jetzt fertig zu machen, sondern um uns zu warnen. Gott sucht reine Diener, die nicht mit sexuellen Sünden gefesselt sind. Und wenn wir nicht da sind, wo Gott uns haben will, wenn wir den ganzen Tag nur rumsitzen, wo anderen, na, kämpfen vielleicht nicht, aber für uns arbeiten, und wie es gibt Leute, die nicht arbeiten können oder jahrelang nach Arbeit suchen. Halleluja, sie suchen. Ach, es gibt auch Leute, und du weißt es, du kennst dein Herzen. Ich will jetzt kein Herzen richten, aber jeder kennt sein Herz. Wir können auch richtig faul sein. Wir können auch in unseren Ehen richtig faul sein. In der Gemeinde bin ich richtig fleißig. Wenn ich nach Hause komme, ich lasse mich dienen. Das ist meine Helferin. Und blöderweise sind meine Kinder da. Ihr könnt den fragen, ich habe recht. Ich sitze gerne rum. Aber ist das, wo ich sein soll? Wenn ich meine Frau diene, wenn wir unsere Frauen dienen, unsere Familie dienen, auch unsere Frauen dienen, da wird sie so schockiert sein, dass sie uns so krass verwöhnt, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Er sitzt nur rum. Achso, ja, weiter. Wir wollten es schnell machen. Und er stand auf dem Dach des Königs Hausen. Und auf dem Dach des Königs Hausen umherwandelte. Der hat einfach nichts zu tun. Kein Plan. Mal gucken, was passiert, wenn ich Richtung Badesee gucke. Da sah er vom Dach eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Ich dachte so, ne? Wenn ich kein Mann wäre, würde ich das nicht verstehen können. Weil es so bescheuert ist. Er weiß ganz genau, in dieser Badesee schwimmen nackte Frauen rum. Und zufälligerweise habe ich mein Haus genauso gebaut, dass ich vom Dach Wenn du merkst, dass in deiner Wanderung du am Badesee vorbeiläufst, hör auf. Oder an Beate Use-Laden oder in dein Surfen im Internet, an den Privatseite aufs Versehen immer drückst, um Sachen zu suchen, die keiner folgen kann oder was auch immer, ne? Dann ist es problematisch. Und gib es zu. Sei ehrlich mit dir selbst. Und das Coole ist, wir sind alle Männer hier und wir sagen so, wie blöd kannst du denn sein? Ach stimmt, du bist ein Mann. Das ist eigentlich krass, wenn man das liest, das ist krass, David. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Es tut mir leid, ich bin ein Ausländer, ich werde halt das. Deshalb lese ich auch den Schlachter, weil ich schlachte den noch ein bisschen mehr. Sorry. Er erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathseba? Die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Meine Mutter hat so erzählt, als sie auf der Bibelschule war, da gab es damals Frauenhaus, Männerhaus. Und im Männerhaus durfte kein Frau sein und im Frauenhaus durfte kein Mann sein. Und so war es halt so, dass die Frauen und Männer in ihre Häuser sich wohlfühlten. Und eines Tages hat eine Frau nach dem Duschen, wollte einfach so den Flur schnell runterlaufen in ihrem Zimmer. Und hatte nur ihr Handtuch mit, aber hat es einfach so über den Schulter, das ist kein Problem. Kommt aus dem Bad raus und läuft die Straße lang und um die Ecke kommt ein Mann. 60er Jahren, Conservative Bible School, Amerika. Und jetzt? Sie hat ein Handtuch genommen und hat ihr Gesicht gedeckt. Und ist in den Zimmer gegangen. Und der arme Typ, der sitzt da die ganze Zeit, der so, wer war denn das? Und wieder, ihr lacht, weil ihr sagt so, ja, ich bin ein Mann, ich weiß ganz genau, was man da in dem Moment denkt. Ja? Wer war denn das jetzt? David geht's auch so. Das ist eine nackte Frau. Wer ist denn das? Er will es wissen. Dann macht es dann spannend und interessant. Und wieder, wir sehen das und wir erkennen unsere Schwachheit in David. Der arme Typ müsste es halt vorleben und noch aufgeschrieben bekommen, sodass wir uns hier identifizieren können. mit unserer Schwachheit. Sie erzählen, wer es ist. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm. Und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Und sie kehrte wieder zu Hause. Oder sie war für Schwangerschaft bereit. Sag Gott. So. Und sie wurde schwanger. Und die Geschichte kennen wir. Mit Uriah und den Mord und Ehebruch und alles, was drumherum ist. Ein Schritt nach dem anderen. Wir haben nicht aufgepasst. Das Einzige, was ich hier so anscheinend denke, ist so, das ging aber ziemlich schnell, David. Ne? Von einfach die ganze Zeit nur rumsitzen zu ins Bett springen. David hat sich ein bisschen von Reinheit abgehärtet. Ich meine, seine Vorgeschichte, jedes Mal, wo er eine hübsche Frau sah, hat er sie einfach genommen. Als Frau. Ganz legal. Also, was die weltlichen Gesetze entsprach. Er durfte es. Ich bin über 18, über 16, ich darf. Das war nicht Gottes Plan. Man hat sich abgehärtet. Und wenn man einfach das immer nimmt, was man nehmen kann und keiner sagt was, ist dieser Sprung dann viel schneller da, als man das will. Und in 1. Timotheus 3, in Vers 1 hat, das haben wir schon gelesen, ne? 1. Timotheus 3, Vers 1, ich suche das nochmal und dann lese ich es euch vor. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Wenn du Aufseher sein willst, wenn du in der Gemeinde dienen willst und leiten willst und von Gott gebraucht werden willst, dann ist es was ganz Gutes. Und dann sagt Gott, aber bevor du das machst, habe ich ein paar Sachen für euch. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Und dann guck mal, Punkt Nummer 2, Mann einer Frau. David war kein Mann einer Frau. Oder nur eine kurze Zeit. Am Anfang, bevor die zweite heiratete. David lebte mit seinen Augen auf jede Frau. Hat Gott gut gemacht. Ich verstehe schon, warum er sagt, und es war gut. Ne? Ich meine, es ist so, jede Frau hat sie einen Ring. Ich meine, es ist krass, wenn man darüber nachdenkt. Wie weit würde sie gehen? Ich meine, denk mal zurück, so wenn ihr verheiratet seid und damals Christen wart. Ne? Ich war damals Christ und verlobt. Und es ist total beschämend, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich habe meine Frau leiden lassen, in wie weit wir gehen. Kennt ihr das? Bin ich der Einzige?
Nein.
Wenn sie nicht Nein gesagt hat, dann... Da Das ist nicht ein Mann sein. Ein Mann einer Frau. Wie weit kann ich gehen? Weil wenn das unsere Einstellung ist, dann sind wir im Supermarkt und wie weit kann ich hier gehen? Dann bin ich im Internet und wie weit kann ich gehen? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Grenzen? Und Gott sucht Männer, die Männer sind, einer Frau, deine Frau. Wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du Mann einer Frau, die du nicht kennst. Aber an dem Tag, wo sie sagt, ich will, dann hast du Glück gehabt, da hast du eine Frau. Und das ist dann deine Frau. Und wenn du verheiratet bist, dann ist das deine Frau. Und die Frauen im Internet sind nicht deine Frau. Ist auch so, oder? Ist es deine Frau? Wenn es deine Frau ist, hast du echt ein Problem. Es ist nicht deine Frau. Gott sucht Männer, die eine Frau haben. Gott sagt über Hiob, was auch von Männern erwartet wird, dass sie untadlich sind. Dass sie untadlich sind. Und Hiob, als er über seine Untadlichkeit redet, da sagte, ich glaube, es ist, ja, ihr kennt den Vers, ne? Welchen Vers? Vers 1, genau, steht schon da. 31,1. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Jetzt nimm das jetzt nicht wörtlich. Eine Jungfrau gucke ich auch nicht an. Na, es gibt manche Leute, also ich bin auch so. Ich liebe Predigten, wo ich irgendwann sagen kann, genau mein Problem hat er nicht angesprochen. Zum Glück habe ich eine alte Frau Fetisch. Ne? Sorry. Ihr wisst, was hier gemeint ist. Ein Mann einer Frau. Die Frau, die ihm sagt, fluch Gott und sterbe. Die Frau, die danach noch 10 Kinder zur Welt bringt. Durch dick und dünn. Er ist seine Frau treu geblieben. Ich meine, die hat 20 Kinder zur Welt gebracht. Ein Mann Gottes soll untadlich sein. Mann einer Frau. Herr, ich hoffe, ich bin nicht zu ehrlich gewesen oder zu klar, keine Ahnung. Ich hoffe, ich konnte dein Herz gerade rüberbringen, Herr. Herr, ich bete, dass du, bevor wir weitermachen in diesem Wochenende zusammen als Männer, Herr, dass du uns da Mut gibst heute Abend, unsere Sünden, Herr, unsere Schwächen dir zu geben. Herr, dass wir vor dir kommen und erkennen und bekennen, dass wir Hilfe brauchen, um rein zu bleiben, um rein zu sein. Herr, das ist vor allem, dass wir erkennen, dass du auf der Suche bist nach Menschen, in denen du investieren kannst für dein Reich, die aber rein sind. Und Herr, es ist nicht mehr leicht, reine Menschen zu finden. Hilf uns, Herr. Herr, wir kommen vor dir und bitten wie David, Herr, reinige unseren Herzen. Schaffe uns in uns einen neuen Geist. Weil unser Geist ist kaputt und durch Sünde zerstört. Aber du bist heilig und du bist vollkommen in all dein Tun, Herr. So, Herr, ich bete, dass du uns füllst mit deinem Geist. Füll uns mit deinem Geist, Herr. Aber wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Jesus. Amen.